Deutschlandfunk Nova. 100.
Hartnäckigkeit. Das ist eine Eigenschaft, die ich sehr, sehr bewundere bei anderen Menschen. Menschen, die nicht locker lassen, bei einer Sache bleiben, der sie sich verschrieben haben, auch wenn das nicht immer einfach ist, weil sie zum Beispiel von anderen belächelt werden, weil sie auch mal richtig Gegenwind kriegen, Dreck abkriegen. Hartnäckig zu sein bedeutet, den schweren Weg zu nehmen. Das kostet Kraft, das ist anstrengend, auch manchmal für die drumherum. Zwei Menschen, die sehr hartnäckig sind, lernen wir heute kennen in der 100. Lebensaufgabe heißt sie, wenn du für eine Sache brennst, ist Ausgabe 170. Ich bin Paulus Müller und Julia Rosch ist bei mir im Studio. Was bedeutet für dich Hartnäckigkeit?
Für mich bedeutet das tatsächlich, habe ich vorhin drüber nachgedacht, das Beste aus einer Sache zu machen, nicht direkt aufzugeben, eben beharrlich zu bleiben, weiterzukommen, nochmal zu sagen, aber da ist mir noch dieses aufgefallen und jenes aufgefallen. Machen wir in der 100 ständig, machen vor allem unsere Autoren, die tollen Geschichten hier erzählen oft. Ne? Die treffen ihre Protagonisten, die Leute, von denen sie die Geschichten erzählen und die müssen 2, 3, 4, 5 Mal manchmal nachhaken, um die oder die Szene irgendwie so schön erzählt zu bekommen, wie sie erzählen wollen oder um das Ganze nochmal richtig zu verstehen.
Ich finde ja, es gibt irgendwie verschiedene Formen von Hartnäckigkeit. Also da gibt es einmal die Menschen, die hartnäckig sind, eigentlich wenn es um ihren Vorteil geht, also nur für sich selber hartnäckig sind. Und ich bewundere halt wirklich die Menschen, die bei einer Sache bleiben, auch wenn es richtig mal wehtut, wenn es gar keinen Spaß mehr macht, wenn es vielleicht sogar gefährlich ist, weil sie überzeugt sind, dass ist die richtige Sache. Also diese Sache, diese Überzeugung über sich selber stellen, das finde ich eine ganz, ganz tolle und bewundernswerte Form von Hartnäckigkeit.
Das ist ja fast schon mehr als Hartnäckigkeit. Also das ist das Thema heute, ne? Lebensaufgabe, genau. Sich einer Sache so richtig verschreiben. Also genau das Gegenteil von Bequemlichkeit.
So, und gleich hören wir eben zwei Geschichten. In der ersten Geschichte lernen wir einen Mann kennen, der die Welt gerechter machen will.
Ja, wir hören da die Geschichte von Gerhard Trabert, der ist Arzt. Und der behandelt seit 25 Jahren jeden, auch wenn er kein Geld dafür bekommt.
Wenn ich nicht den Glauben hätte, etwas verändern zu können, dann könnte ich, glaube ich, nicht weiterarbeiten.
Gerhards Geschichte, die hören wir gleich. In der Geschichte, die wir jetzt am Anfang hören, da spielt aber erstmal ein Berg die Hauptrolle. Also nicht irgendein Berg, sondern der Berg, Mount Everest. Und dann lernen wir noch drei Menschen kennen, die sich diesem Berg verschrieben haben. Einmal sind da George Mallory und Andrew Irwin, die beiden, die in den 20er Jahren die Ersten auf diesem höchsten Berg der Welt sein wollten. Und dann ist da noch Jochen Hemleb, der ist Jahrzehnte später, also jetzt zum Beispiel, riesiger Fan von den beiden und von ihrer Geschichte.
Mallory war derjenige, der diesen Traum hatte von der Everest-Besteigung und der sich da auch sehr taktisch damit auseinandergesetzt hat, wie er diese Besteigung angehen kann. Und ihm zur Seite stand eben dann Andrew Irwin, definitiv ein abenteuerlustiger Typ, jemand, der wirklich kein Risiko, kein Abenteuer ausgelassen hat und damit sicherlich eine gute Ergänzung auch.
Und als George Mallory und Andrew Irwin dann aufgebrochen sind, war das 1924. Und heutzutage, da ist so eine Everest-Besteigung, naja, man kann eigentlich sagen Kindergeburtstag gegen das, was die in den 20er Jahren dafür meistern mussten. Allein um überhaupt zum Berg zu kommen, brauchten Mallory und Irwin damals mehrere Wochen.
Man wusste also gar nicht mal, wie ist der Weg zum Berg überhaupt und dann letztendlich auch, wo führt die beste Route zum Gipfel. Dann kommen natürlich die ganzen logistischen Umstände, ja. Anreise per Schiff nach Indien, dann mit der Bahn weiter und dann zu Fuß eben die ganze Strecke. Heute ist man mit dem Jeep 6 Tage unterwegs, bis man am Everest ist oder noch kürzer. Damals hat man 6 Wochen zu Fuß gebraucht.
Im Juni 1924 haben die beiden es zumindest so weit geschafft, dass sie zum Gipfel aufsteigen konnten. Am Mittag werden sie nochmal gesehen von einem Kollegen, ein paar hundert Meter vom Gipfel entfernt und dann verschwinden sie. Und dann kommt auch noch ein Schneesturm. Es wird nach ihnen gesucht, sie bleiben verschwunden. Gestorben am Berg, aber nie gefunden. Vieles bleibt unklar und da gibt es ein paar wichtige Fragen. Die wichtigste wahrscheinlich, wann sind die beiden gestorben? Also auf dem Weg hoch zum Gipfel oder auf dem Rückweg? Das sind wichtige Fragen, denn wenn sie auf dem Gipfel waren, dann wären sie die ersten Menschen auf dem höchsten Berg der Welt. Eine spannende Geschichte, also diese Geschichte um die Erstbesteigung. Und genau diese Geschichte und die offenen Fragen, die wir gerade gehört haben, die sind für Jochen Hemleb zu sowas wie einer Lebensaufgabe geworden?
Irgendwann war wirklich mal eine Situation, da konnte ich mein eigenes Bett nicht mehr benutzen, weil ich mein gesamtes Archivmaterial ausgebreitet hatte im Zimmer. Und dann bin ich eben auf den kleinen Flur ausgewichen und habe mich da mit Schlafsack und Isomatte hingelegt, weil ich nicht am Abend alles wieder wegräumen wollte, nur um es dann am nächsten Mittag wieder auszubreiten, wenn ich aus der Uni heimkam. Also da habe ich dann teilweise wirklich länger hinter Fotos und Landkarten vom Everest gesessen als hinter meinen Geologiebüchern.
Jochen Hemleb, der spricht hier über das Jahr 1997. Er studiert damals Geologie in Frankfurt am Main. Jetzt steht für ihn die Diplomarbeit an und dabei will er ein Gebirge in Neuseeland untersuchen. In seinem winzigen Studentenapartment, da sieht es damals auch nach akribischer wissenschaftlicher Arbeit aus. Jochen Hemleb, der wälzt Karten und Bücher. Bloß darauf ist eben kein Berg in Neuseeland zu sehen, sondern fast nur der Mount Everest. Und für diese Diplomarbeit, da hat er dann irgendwann immer weniger Zeit. Stattdessen dreht sich für ihn alles um die Frage, was ist 1924 mit George Mallory und Andrew Irwin passiert? Haben sie es als Erste auf den Gipfel des Mount Everest geschafft? Gut 20 Jahre später sitze ich jetzt mit Jochen Hemleb bei ihm zu Hause an seinem Wohnzimmertisch in Südtirol. Der lebt er mittlerweile. Um uns herum auf dem Boden liegen Bücher und Bauklötze seiner Kinder. Sein Sohn, der ist etwa 6-7 Jahre alt. Und genau so alt ist auch Jochen Hemleb, als er zum ersten Mal die Geschichte von Mallory und Irwin hört. Von seinem Vater nämlich. Der ist selbst begeisterter Bergsteiger. Und wieder ein paar Jahre später, mittlerweile ist Jochen Hemleb 16, da kommt dann ein Buch über diese beiden Bergsteiger raus.
Das ist genau das. Da fing alles an, ja.
Als Jochen Hemleb das sagt, sitzt er mir gegenüber und blättert genau dieses Buch durch. The Mystery of Mallory and Irwin. Das haben seine Eltern ihm 1987 zu Weihnachten geschenkt. Und das ist das erste ausführliche Buch über die Expedition von 1924. Und es fasst diese ganzen offenen Fragen zusammen, die es eben gibt.
Ich habe das wirklich in 3 Tagen verschlungen. Und dann kam es eben zu diesem Moment. Ja, es war 26. oder 27. Dezember, kurz nach Weihnachten. Ich saß vormittags in meinem Zimmer, las die letzten Seiten von dem Buch. Und deswegen kann ich diesen Moment, der letztendlich für mein Leben entscheidend geworden ist, auch so genau datieren. Es lief damals im Hessischen Rundfunk eine Sendung, da konnte man sich Musik wünschen. Und es lief da gerade ein Lied. Das war Midnight Blue von Lou Gramm, dem Sänger von Foreigner. Und als dieses Lied lief, der Moment, ich habe das Buch zugemacht, ich habe diese Bilder auch vor meinem inneren Auge gehabt, diese Vorstellung, wie Mallory und Irwin da oben im Nebel verschwinden, unterwegs sind. Und plötzlich hatte ich wirklich dieses innere Bauchgefühl, dieses alles durchdringende Bauchgefühl, diese Geschichte, die führt zu irgendwas in meinem Leben. Diese Geschichte wird mich nicht mehr loslassen. Und das war der Beginn.
Kurz nach diesem Moment fängt Jochen Hemleb dann an, sein privates Everest-Archiv anzulegen. Bücher, Berichte und Fotos. Er versucht einfach alles zu bekommen. Er ist damals 16, lebt in Südhessen und geht noch aufs Gymnasium. Das heißt, der Mount Everest, der ist für ihn damals eigentlich unerreichbar. Aber trotzdem, er will alles über diesen Berg wissen. Dafür sucht er umständlich Adressen raus von Bergsteigern und denen schreibt er dann auf der Schreibmaschine Briefe und fragt nach den Bildern vom Everest oder Informationen zur Expedition von 1924. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie einen Teenager, der ein riesiger Fan von einer Band ist, von einem Fußballclub und da unfassbar viel Zeit reinsteckt. Aber anders als bei vielen hört bei Jochen Hemleb diese Begeisterung nicht irgendwann wieder auf.
Also ich weiß noch, wie ich dann so nach meinem Abitur Führerschein machen wollte und mal so einen kleinen Betrag von einer Oma oder so zugesteckt bekommen habe und gedacht habe, nö, von dem zahle ich jetzt erstmal nicht wieder eine Fahrstunde oder so. Jetzt kaufe ich mir erstmal die Bücher von 1924.
Ja, da merkt man schon, Jochen Hemleb, der interessiert sich für ganz andere Dinge als viele andere in seiner Klasse mit Mallory und Irwin. Da können die anderen wahrscheinlich eher wenig anfangen. Und auch deswegen ist er eher ein Einzelgänger. Manche Mitschüler, die mobben ihn sogar. Aber Jochen Hemleb scheint es eher wenig auszumachen. Er lächelt sogar, als er mir das erzählt, und das irritiert mich so ein bisschen. Es wirkt fast so, als hätte er sich sogar wohlgefühlt in dieser Freak-Schublade, in die ihn die meisten da wohl schnell reingesteckt haben. Mit seinem Vater ist er damals viel in den Alpen unterwegs, in einem Alter, wo ich dringend nach meiner ersten Freundin gesucht habe. Da hat Jochen Hemleb schon den ersten 4000er in den Alpen bestiegen. Und diese ganze Sache, diese Leidenschaft für Berge, für die Geschichte von Mallory und Irvin, die hilft ihm damals auch bei einer anderen Sache, denn seine Mutter, die ist krank.
Depressionen, ob als Selbstbetroffener oder als Angehöriger, können ein Leben unheimlich ausbremsen. Und in so einer Zeit dann wirklich etwas daneben zu haben, was einem so immer wieder so dieses Lichtsignal gibt, hey, hier gibt's noch was, hallo, ja, das war teilweise unheimlich wichtig. Und dass das diese Funktion, diese Mallory-Geschichte übernommen hat und in gewisser Weise bis heute tut, die Everest-Geschichte, das hat eine große Bedeutung für mich und ist eigentlich ein wunderschönes Heilmittel.
Mit diesem Antrieb, da vertieft sich Jochen Hemleb dann immer stärker in diese Geschichte von Mallory und Irvin. Haben es die beiden vor ihrem Tod bis auf den Gipfel geschafft? Das will er wissen. Ja, man kann fast sagen, er verschreibt sich dieser Geschichte, aber gleichzeitig muss er eben ganz normal zur Schule gehen und den Alltag bestehen.
Der Wunsch, wirklich mein eigenes Ding zu machen, der war irgendwie immer größer. Und es war aber auch immer ein schmaler Grat, einerseits in eine gewisse Alltagsstruktur drin zu bleiben, nicht zum kompletten Aussteiger zu werden, also bis zu einem gewissen Grad die Regeln mitzuspielen, um eben einfach auch den klassischen Alltagsweg mit Abitur, Ausbildung und so weiter gehen zu können und trotzdem aber so dieses Individuelle zu wahren.
Da gibt es also zwei Leben, zwischen denen sich Jochen Hemleb da bewegt. Das eine ist der normale Alltag im System, Schule, Zivildienst, Studium und so weiter. Und der andere, das sind die Berge, das ist seine Leidenschaft für die Geschichte von Mallory und Irvin. Ja, er nennt das sein Parallelleben, aber dieses doppelte Leben, das hat auch Nachteile. Er hat immer mal wieder Freundinnen, aber mit längeren Beziehungen, das ist so ein bisschen schwierig. Er vertieft sich aber immer weiter in diese Geschichte und teilweise geht es nur noch darum bei ihm. Nach und nach kapiert er dann, wie die Expedition zum Gipfel 1924 abgelaufen sein könnte. Und dabei ist dieses Bauchgefühl, das er hatte, als er 1987 dieses Buch gelesen hat, dieses tiefe Bauchgefühl, das ist immer noch da.
Ich hatte keine Ahnung, was diese Geschichte mit meinem Leben machen würde. Ich hatte nur das ganz tiefe Gefühl, dass sie definitiv etwas mit meinem Leben machen würde. Ich möchte wissen, was ist dort oben passiert. Weil dieses Entlocken von Rätseln aus der Vergangenheit, das geht wieder so auf diese Urmotivation zurück. Wissen erweitern. Vielleicht sogar auch über eine Grenze zu schauen, die man im Allgemeinen ja für unüberwindlich hält. Nämlich, was ist jenseits des Todes? Die beiden sind gestorben. Was können sie uns immer noch erzählen? Und das ist so was, das, wenn ich Ihnen das jetzt sage, da läuft es mir richtig ein bisschen den Rücken runter und mir stellen sich hier die Haare auf.
Und wie intensiv Jochen Hemleb diese Geschichte bis heute bewegt, das sehe ich in dem Moment auch. Er hat eine kurze Hose an und auf seinem Bein, da ist in dem Moment tatsächlich eine Gänsehaut. 1997, da kommt dann ein Punkt, da hat Jochen Hemleb so gut wie alles zusammengetragen zur Expedition von 1924. Aber so ein eindeutiger Beweis dafür, was mit den beiden geschehen ist, der fehlt eben. Und da hoffen Jochen Hemleb und viele andere eben auf die kleine Kamera, die Mallory und Irvin dabei hatten. Experten sagen, durch die große Kälte könnte der Film noch gut erhalten sein. Und wenn man auf dieser Kamera, auf dem Film, dann ein Bild findet, das die beiden am Gipfel zeigt, ja, dann wäre natürlich das Rätsel gelöst.
Es gab einfach einen gewissen Wissensstand, der auch einen gewissen Stillstand bedeutete. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann man wirklich neue Schritte gehen?
Und da hat Jochen Hemleb noch eine Idee. 1975, da hat ein chinesischer Bergsteiger hoch oben am Mount Everest eine Leiche gefunden und er hat hinterher von einem alten englischen Toten gesprochen, den er ungefähr so 20 Minuten von Lager 6 entfernt gefunden hat. Das ist eines der höchsten Lager auf dem Weg zum Gipfel, wo die Kletterer nochmal übernachten. Und bei diesem Toten, da könnte es sich natürlich um Mallory oder Irwin handeln. Aber Jochen Hemlip, der hat jetzt ein Problem. Er kann den Chinesen nicht einfach nochmal fragen. Sag mal, wo war denn das genau? Denn dieser Chinese, der ist einen Tag, nachdem er von seinem Fund berichtet hat, bei einem Lawinenabgang gestorben. Und seitdem hat auch nie wieder ein anderer Bergsteiger von so einer Leiche, von so einem alten englischen Toten berichtet. Aber Jochen Hemlip, der macht da eine Entdeckung. Er vergleicht nämlich am Schreibtisch zu Hause verschiedene Fotos, die von diesem Lager 6 gemacht wurden. Und darunter ist auch ein Foto, das während der Expedition gemacht wurde, wo dieser chinesische Bergsteiger dabei war.
Ich habe auf einmal gemerkt, Momente mal, diese ganzen Fotos sehen ja gar nicht einheitlich aus. Die Perspektive auf den Gipfel, auf den Grat im Hintergrund von dem Lager, die war zwischen den Fotos immer eine andere. Nicht immer gleich. Und da wusste ich in dem Moment, es gibt kein einheitliches Lager 6 dort oben. Die Zelte, die stehen mal da, mal dort.
Und dann hat Jochen Hemlip eine Idee. Dabei hilft ihm was, was er aus dem Geologiestudium kennt. Er sucht auf den Fotos die immer gleichen Punkte, den Gipfel zum Beispiel oder markante Schneefelder. Und diese Punkte verbindet er dann, diese Sichtlinien, die sich da ergeben. Und so findet er dann raus, wo das jeweilige Foto aufgenommen wurde. Also er weiß dann auch, wo das Lager gestanden hat, von dem 1975 aus der Chinese diese Leiche gefunden hat. Er zeigt mir das dann auf einer Karte.
Ich hatte es etwa in diesem Bereich geortet. Am Rand von diesem Schneefeld auf dieser Felsrippe auf etwa 8200 Meter. Ich konnte sagen, das Lager, von dem der Chinese losgegangen ist, liegt an einem anderen Ort als die üblichen Lager 6, was eben auch erklärte, warum bislang niemand mehr in dieser Gegend war, um den Toten zu suchen oder zu finden. Und das war dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, so, jetzt müsste man eigentlich mal an Bergsteiger herantreten und sagen, ich habe hier einen Ansatz, wo man suchen müsste.
Als Jochen Hemlip an diesem Punkt ist, es ist so Mitte 1998, da ist er 26 und er steckt ja eigentlich mitten in seiner Diplomarbeit über das neuseeländische Gebirge fest. Aber dann dieser Durchbruch. Eher zufällig bekommt Jochen Hemlip in dieser Zeit auch Kontakt zu amerikanischen Bergsteigern. Die Amerikaner, die wollen das Rätsel um Mallory und Irwin wirklich lösen. Als er mir von dieser Zeit erzählt, da setzt er sich so intuitiv aufrecht hin, als will er allen Leuten erklären, die gesagt haben, hey, zum Everest, da wirst du doch nie fahren. Euch zeige ich's jetzt.
Ich war damals in einer Lebenssituation, wo ich einen Wechsel auch gewollt habe. Und das war auch eine Motivation, dieses Wagnis der Expedition einzugehen. Also es gab da wirklich Momente, an die ich mir sehr deutlich erinnere, wo ich im Institut saß, in die Runde geschaut habe und gedacht habe, was soll ich hier? Mein Weg geht woanders hin. Und war auch privat in der Situation. Ich war damals Single und habe mir einen Lebenspartner natürlich auch gewünscht und hatte irgendwie unterschwellig sehr, sehr viel in diese Expedition reingelegt und habe gesagt, diese Expedition hat eigentlich für mich jetzt das Potenzial, mein Leben auf den Kopf zu stellen.
Und er setzt dann 1999 alles auf die eine Karte. Er legt seine Diplomarbeit auf Eis und er plündert sein Konto, um die Ausrüstung für die Expedition kaufen zu können, Jacken, Schuhe und so weiter. Und dabei wird er von vielen wieder als ja, Freak vielleicht abgestempelt. Viele Kommilitonen und Dozenten, die können nicht wirklich fassen, was er da tut. Trotzdem, er zieht es einfach durch.
Ich bin nach Kathmandu gekommen und bin zum ersten Mal auf das Team getroffen. Ja, und es gab ein paar Leute, die waren sehr offenherzig. Und es gab aber auch durchaus welche, die einen ein bisschen skeptisch betrachtet haben. So, was ist dieser Student hier wirklich? Und ich hatte auch das Gefühl, unter einem gewissen Druck zu stehen, mich jetzt beweisen zu müssen.
Das kann man schon noch verstehen. Jochen Hemlip ist gerade mal 27. Er ist am Berg kein Anfänger. Er hat in der Zwischenzeit schon den Mont Blanc bestiegen, war auf dem Kilimandscharo. Aber um ihn herum, da stehen jetzt richtige Bergsteiger-Cracks, die meisten aus den USA. Einer davon ist Jake Norton, der ist selbst in etwa so alt wie Jochen Hemlip damals und vielleicht versteht er ihn deswegen ganz gut. Jack Norton erinnert sich noch dran an dieses erste Treffen und vor allem an diese übergroßen Egos der Bergsteiger.
The climbing community, to my liking, has far more ego involved in it than it should. And there was a lot of people looking at him like, hey, he's young, you know, he had climbed but wasn't a climber per se. And so I think there was a lot of challenge on that front.
Ja, Jochen Hemlepp, der muss jetzt wirklich beweisen, was er kann. Und die Expedition, die will ja mit seiner Hilfe Mallory oder Irwin finden und vielleicht sogar die Kamera. Dazu kommt, bislang kennt er selbst das Suchgebiet am Everest ja nur von Landkarten und Fotos.
Das war dann wirklich auch ein großartiger Moment, den Everest zum ersten Mal selber zu sehen. Es war eben nicht nur der Anblick vom Everest, es war einfach dieses Bild, hey, ich bin tatsächlich hier. Träume können wahr werden.
Kurz danach entscheidet sich Jochen Hemlepp dann. Er wird im Basislager auf rund 5000 Metern Höhe bleiben. Er wird nicht mit hochsteigen ins Suchgebiet. Er hat das Gefühl, dass er von weiter unten eine bessere Übersicht hat und durch ein Teleskop und mit dem Funkgerät das Suchteam besser unterstützen kann. Denn anders als bei Mallory und Irwin ist sein Ziel ja nicht, den Gipfel zu besteigen, sondern er will einfach das Rätsel um die beiden verschollenen Bergsteiger lösen. Am 1. Mai 1999 sind dann alle Vorbereitungen abgeschlossen. Ganz früh morgens machen sich die fünf Bergsteiger aus dem Suchteam auf den Weg. Sie sind in über 8000 Metern Höhe am Mount Everest unterwegs. Eigentlich will sich das Team heute nur erstmal umsehen und so langsam ins Suchgebiet vortasten. Und Jochen Hemlepp, der sitzt rund 20 Kilometer entfernt im Basislager und er beobachtet alles mit dem Teleskop. Und die Sicht, die ist ziemlich gut, weil an diesem Morgen, da ist keine Wolke am Himmel.
Es war ein zutiefst befriedigendes Gefühl, die fünf da oben zu sehen, wie sie da unterwegs waren, weil bis zu diesem Zeitpunkt war wirklich noch nie ein Team so definiert da oben auf eine Suche gegangen. Jetzt wird es ernst. Ja, das war ein ganz, ganz spezieller Moment auch.
Die Bergsteiger, die müssen jetzt extrem vorsichtig sein, weil in der dünnen Luft, da ist jeder Schritt schon anstrengend, aber dazu kommt, dass das Gelände ziemlich steil ist, voller Geröll. Ein Fehltritt, der könnte einen Sturz über mehrere tausend Meter in die Tiefe bedeuten. Sie machen sich jetzt konzentriert auf die Suche nach einem Leichnam oder anderen Spuren und Jochen Hemlepp, der ist über Funk immer mit dem Team verbunden.
Wir hatten eben vereinbart, wenn Mallory oder Irwin gefunden werden sollte, dann dies nicht als direkte Nachricht durchzukommunizieren, sondern kodiert. Weil es gab auch sicherlich welche, die, als sie wussten, wir sind jetzt am Berg, uns am liebsten zuvorgekommen wären. Und natürlich haben auch Leute unsere Funkgespräche mit abgehört. Und da haben wir gesagt, da überlegen wir uns am besten ein Codewort. Und da haben wir eben vereinbart, wenn Boulder Felsblock genannt wird, dann heißt es, sie haben eine Leiche, Mallory oder Irwin. Und wenn dann noch ein Gorak erwähnt wird, ein Himalaya-Rabe, dann haben sie die Kamera.
Er schaut durchs Teleskop und versucht irgendwie zu erkennen, was da hoch oben am Everest passiert. Und dann, kurz vor Mittag, da kommt wieder ein Funkspruch.
Wie dann um 11.30 Uhr Konrad Enker über Funk kam und diesen kryptischen Satz äußerte, das letzte Mal, als ich versucht habe, einen Felsblock mit Nagelschuhen zu besteigen, bin ich dabei runtergefallen. The last time I climbed a boulder problem in hot-nailed boots, I fell off. Hat keine wirklich in dem Moment realisiert, was er hier sagen will. Ich weiß, wir haben das gehört im Basislager, verstanden, Konrad, danke für die Info. Ja, und ich erinnere mich noch dran, wir saßen da. Moment mal, der hat doch gerade eben Boulder gesagt, oder? Hallo? Leute, heißt es jetzt möglicherweise, die haben den?
Durch das Teleskop sieht Jochen Hemleb jetzt, dass sich alle Bergsteiger an einer Stelle treffen und fast 2 Stunden lang nicht wegbewegen. Aber viel mehr kann er nicht erkennen, er ist einfach zu weit weg. Aber er ahnt, da muss irgendwas passiert sein. Spät am Abend, da kann er dann endlich mit dem Team über Funk sprechen. Und ganz am Ende, da hört er dann noch diese Botschaft.
Jochen, du wirst jetzt ein glücklicher Mensch sein. Jochen, you will be a happy man. Und wie der Satz fiel, da wusste ich, das ist es. Ich bin aufgestanden vom Tisch, raus aus dem Zelt und bin wirklich auf die Knie Richtung Berg und ja!
Aber Jochen Hemleb, der weiß ja immer noch nicht, was da hoch oben am Everest wirklich passiert ist. Erst 2 Tage später, da kommt das Suchteam zurück ins Basislager und da erfährt er es. Die 5 haben tatsächlich die Leiche von George Mallory gefunden, 75 Jahre nachdem er gestorben ist. Der Leichnam, der ist sehr gut erhalten, durch die Kälte ist er quasi mumifiziert. Das sieht Jochen Hemleb auf Fotos und Videos, die ihm gezeigt werden. Und bevor die Bergsteiger George Mallory unter Steinplatten begraben, da haben sie die Leiche noch vorsichtig durchsucht. Denn es geht ja um die Frage, gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass Mallory und Irwin 1924 den Gipfel des Everest erreicht haben?
Sie haben geradewegs raus gesagt, wir haben keine Kamera gefunden. Wir haben in allen Taschen gesucht und so, wir haben keine Kamera, keinen Film oder so bei ihm gefunden. Also ist es so.
Trotzdem, dass man George Mallory überhaupt gefunden hat, diesen legendären Bergsteiger, das ist 1999 eine Riesensache. Medien weltweit berichten darüber. Und das wäre ohne Jochen Hemleb eben so nicht möglich gewesen, sagt Jake Norton, einer von den Bergsteigern, die Mallory mit entdeckt haben.
Jochen brought so much knowledge and understanding to the team and so much passion around it. And then Jochen's intimate knowledge of the upper mountain, of their story, of all the details and all his research. So yeah, I really believe that without him, it wouldn't have happened the way it did.
Also ohne Jochen Hemlebs Wissen, da hätten Jake Norton und seine Kollegen den toten Mallory wohl nicht gefunden. Und das, obwohl Jochen Hemleb vor der Expedition ja ein Geologiestudent ist, der keine Lust mehr auf die Uni hat, seine Diplomarbeit unterbricht und alles auf diese Expedition setzt und noch nie am Everest war.
Letztendlich kann ich sagen, die ganzen Erwartungen, die ich hatte an diese Expedition, die haben sie erfüllt. Es ging nur nicht in einem Schlag. Und wenn ich jetzt auf die 18 Jahre zurückschaue, ich bereue kein einziges Jahr seitdem, was in irgendeiner Weise von diesem Ereignis mitinitiiert wurde. Es gibt mir dieser 1. Mai 1999 bis heute ein extremes Gefühl von Ganzheitlichkeit.
Nach der Expedition, da ändert sich Jochen Hemlebs Leben komplett. Das, was vorher sein Parallelleben war, das wird jetzt endgültig sein Lebensinhalt. Sein Studium lässt er erstmal links liegen und stattdessen schreibt er ein Buch über diese Suchexpedition. Seine Diplomarbeit, die gibt er mit einigen Jahren Verspätung dann schon noch ab, aber nach und nach, da wird er ein gefragter Alpinhistoriker. Er schreibt Bücher und dreht Dokumentarfilme. Bloß dieses Rätsel um Mallory und Irwin, das ja alles ausgelöst hat, das bleibt bis heute ungelöst.
Obwohl dieser Fund ein absolutes Highlight war und meinem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat, tatsächlich besteht das Mysterium weiter.
2001, da meldet sich eine Studentin bei Jochen Hemleb. Sie hat begeistert sein Buch über die Suchexpedition und den Fund von Mallory gelesen. Sie fragt ihn jetzt, ob er ihr einige Fragen zur Kleidung der Bergsteiger in den 1920er Jahren beantworten kann. Sie möchte eine ähnliche Kollektion entwerfen. Klar kann Jochen Hemleb ihr helfen. Er hat ja die Proben von Mallorys Kleidung intensiv untersucht. Ja, und mittlerweile haben die beiden 2 Kinder. Und Jochen Hemlebs 2 Leben, die haben zusammengefunden.
Linus Lühring hat uns die Geschichte von Jochen Hemleb erzählt. Vielen Dank dafür. Und ich muss sagen, was ein Ding. Also das, Julia, hat bei mir echt Kopfkino angeworfen. Der Berg, Basislager, alles konnte ich irgendwie...
Konnte man sehen, ne?
Konnte man sehen, ja. Und ich muss ja sagen, ich finde es fast beruhigend, dass die große, die eigentliche Frage überhaupt nicht geklärt ist. Mallorys Leiche wurde gefunden, aber wir wissen immer noch nicht, ob die beiden, ob Mallory und Irwin jetzt auf dem Gipfel waren oder nicht.
Warum findest du das beruhigend?
Naja, weil so Jochen halt dranbleiben kann. Ne? Also er kann weitermachen, er kann weiter suchen, weiter versuchen zu klären. Hat er ja auch gemacht in der Zwischenzeit bestimmt. Gibt es Neuigkeiten eigentlich?
Die Expeditionsmitglieder, die haben bei der Expedition 1999, über die wir da jetzt gerade im Beitrag gesprochen haben, die haben ja bei dem Toten schon einiges gefunden. Also so Hinweise, Notizen, die einiges über diese Expedition von Mallory und Irwin quasi preisgeben.
Ja, was ist denn da drin zu lesen zum Beispiel? Was geben sie preis?
Also zum Beispiel wurden da Notizen gefunden über eine alte Sauerstoffflasche. Und es wurde auch mal eine alte Sauerstoffflasche gefunden, bei der man vermutet oder mittlerweile sicher ist, dass die beiden die benutzt haben für den Aufstieg. Also er konnte da keine konkreten Schlussfolgerungen draus ziehen. Also was er weiß, ist, dass diese Sauerstoffflasche, die da gefunden wurde, die höchste Spur ist, die je von den beiden gefunden wurde, und zwar auf über 8400 Höhenmetern. Aber ob sie eben weitergekommen sind, keine Ahnung.
Also die Sauerstoffflasche löst zum Beispiel das Rätsel nicht. Gibt es denn noch mehr Indizien, dass die beiden doch oben gewesen sein könnten und damit ja Erstbesteiger wären?
Ja, da kommt der Jochen Hemleb tatsächlich immer wieder auf diese Kamera zurück. Er hofft tatsächlich, dass die vielleicht irgendwann noch mal jemand findet, weil es könnte ja sein, man hat ja die eine Leiche gefunden, dass man auch noch die Leiche von Irwin findet und vielleicht hat der ja die Kamera in der Tasche oder so. Und wenn man da jetzt ein Bild drauf hätte von den beiden auf dem Weg zum Gipfel oder so.
Ein cooles Selfie.
Super, ja. Und de facto bleibt es aber dabei, es sind alles nur Indizien. Und auf seiner ziemlich ausführlichen Website schreibt Jochen Hemleb das alles zusammen. Und er hält es mittlerweile für relativ unwahrscheinlich, dass sie vor dem Tod den Gipfel erreicht haben. Er räumt ihnen aber noch Außenseiterchancen ein.
Aber das heißt eben auch, dass Jochen dabei bleiben kann und weitermachen kann. Und ich muss ja schon sagen, am Anfang der Geschichte, ne, so als er noch ganz jung ist, 16 oder sowas, und sich da so reinbeißt, denke ich, ey Typ, have a life. Ja, mach doch was. Mhm. So. Und jetzt nach der Geschichte verstehe ich total, dass er sich da so reingefressen hat sozusagen und würde eher sagen, Jochen, mach bitte weiter.
Ja, es wäre toll, das rauszufinden, weil ich muss sagen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ich konnte tatsächlich nicht mehr aufhören. Also ich konnte diese Faszination wirklich ein bisschen nachvollziehen. Ich musste mich quasi zwingen, nicht weiterzulesen.
Mhm, die Website. Also besser jetzt noch nicht angucken, sondern später irgendwann mal, denn wir machen weiter mit Folge 170, Lebensaufgabe, wenn du für eine Sache brennst. Und wir erinnern uns auch, Gerhard Trabert hat sich auch einer Sache verschrieben.
Wenn ich nicht den Glauben hätte, etwas verändern zu können, dann könnte ich, glaube ich, nicht weiterarbeiten.
Gerhard Trabert ist Arzt in Mainz und er hat sich vor langer Zeit einer Sache verschrieben. Er will nämlich unsere Welt besser und er will unsere Welt gerechter machen.
Wenn ich mir das so anschaue, dann ist das frustrierend, wie sich unsere Gesellschaft, unser Sozial- und Gesundheitssystem weiterentwickelt hat. Und da ist es zu mehr Ausgrenzung gekommen. Da gibt es wirklich eine Zwei-, eine Drei-Klassen-Medizin. Da werden soziale Leistungen immer mehr beschnitten. Das ist sehr frustrierend. Und das hat etwas natürlich mit dieser Leistungsgesellschaft zu tun, auch mit dieser kapitalistischen Demokratie. Das ist frustrierend zu sehen, dass der Wert einer Bank höher eingeschätzt wird als der Wert von Menschen. Ja, also wo leben wir denn, dass Banken gerettet werden und Menschen nicht?
Das ist frustrierend. Und wenn wir frustriert sind, dann könnten wir uns von all dem abwenden, könnten sagen, uns egal, kümmert uns nicht. Das wäre eine Möglichkeit, damit umzugehen. Vielleicht sogar die einfachste. Die andere ist aber, was tun, auch wenn es anstrengend ist und vielleicht wehtut. Was tun, wie Gerhard Trabert. Vera Pache hat ihn begleitet.
Gerhard Trabert ist unterwegs mit dem Arztmobil, so wie jeden Donnerstag. Das Arztmobil ist eine fahrende Praxis. Das sind Transporter, vorne drei Sitze und hinten, wo eigentlich der Laderaum ist, da gibt es eine Liege und einen Stuhl, Schränke und Schubladen und die sind gefüllt mit Medikamenten, Verbandsmaterial und warmen Socken. Aber warme Socken braucht an diesem Nachmittag niemand, weil es ist total schwül. Gerd Trabert, der stoppt vor einem Wohnheim für Männer in sozialen Notlagen. Das sind Menschen, die auf der Straße leben würden, wenn sie hier kein Dach über dem Kopf hätten. Mehrere Männer warten schon. Und einer von ihnen ist Herr S.
Was kann man Gutes für Sie tun?
Ich habe ein Problem. Ich habe Zahnweh.
Ich habe ein Problem.
Ohne dicke Backen.
Haben Sie denn einen Zahnarzt? Haben Sie einen Termin?
Nee, gar nichts. Also, ich habe Angst vor dem Zahnarzt.
Ja, das glaube ich Ihnen. es ist wichtig, dass Sie zum Zahnarzt gehen. Einfach ihm das erstmal zeigen und sagen Sie ihm, dass Sie Angst haben. Ja, der kann da ja auch was machen mit bestimmten Medikamenten, um die Angst zu reduzieren. Jetzt gebe ich Ihnen Antibiotikum, das ist alles geschwollen, weil der Zahn da unten auch kariös ist.
Nein, schmeckt das auch hier ohne.
Ja, ja, die Lymphknoten sind ja da auch geschwollen. Sind Sie gegen irgendein Antibiotikum allergisch?
So? Nein.
Nee, gut. Das sollten Sie natürlich nicht direkt mit Alkohol nehmen.
Na, ich bin Alkoholiker. Ist so.
Aber Sie sollten Abstand nehmen. Also vom Alkohol zur Einnahme des Antibiotikums.
Nein.
Sollte schon ein bisschen Zeit drin liegen.
Herr S. ist an diesem Tag der einzige Patient, der so ein Versicherungskärtchen dabei hat. Er kennt Trabert schon seit Jahren. Seine Alkoholfahne ist nicht zu überriechen. Und er erzählt mir, dass Trabert ihm schon mal geholfen hatte, eine Therapie zu machen.
Da war schon ungefähr dreiviertel Jahr trocken, aber hat nichts geholfen. Ist halt immer so.
Also wir haben schon immer wieder solche Erlebnisse, gerade auch jetzt mit einem jungen Mann, der, ich glaube, auch wieder den dritten Entzug, dann Langzeittherapie, und er war so stabil und das war alles so prima, und dann ging es Wohnung und Arbeit. Dann ist er nach Hause gekommen und hat wieder getrunken und hat selbst von sich selbst enttäuscht. Ja? Und häufig schämen die Betroffenen sich dann auch wieder zu uns zu kommen. Ja? Und wir müssen dann wieder signalisieren, toll finden wir es zwar nicht, aber wir verurteilen sie jetzt nicht.
Weil jeder Mensch zählt. Jedes bisschen Hilfe kann was bewegen. Das ist das Credo von Gerhard Trabert. Er zählt die Erfolge, nicht die Misserfolge.
Man darf nie einen Menschen aufgeben.
Gerhard Trabert ist Anfang 60. Er hat die Ärmel von seinem dunkelblauen Hemd hochgekrempelt und ist eher so ein lockerer Typ. Er könnte auch für ein bisschen jünger durchgehen. Wenn er anfängt, über das Sozialsystem in Deutschland zu sprechen, da schwingt dann eine ziemliche Wut mit in seiner ruhigen Stimme.
Ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben, kann man von Armut betroffen sein. Die Abwärtsspirale geht sehr schnell. Sie verlieren ihren Job. Sie kriegen noch eine Zeit lang Arbeitslosengeld 1, dann kriegen sie Arbeitslosengeld 2, 416 Euro, und davon müssen sie dann leben. Ja, also dieser soziale Abstieg ist sehr schnell möglich.
Gerhard Trabert sagt, Armut macht krank und Krankheit macht arm. 1997 hat er deswegen den Verein Armut und Gesellschaft in Deutschland gegründet. Der Verein finanziert sich durch Spenden, ist Träger von dem Arztmobil und auch von einer Poliklinik, in der Menschen, die eben nicht im deutschen Krankenkassensystem sind, Fachärzte aufsuchen können. Zahnärzte zum Beispiel oder Gynäkologen oder Hautärzte.
Wenn jemand auch irgendetwas in seiner Biografie vielleicht nicht so glücklich gelöst hat, wer gibt uns das Recht, Menschen zu verurteilen und ihnen dann keine Chance mehr zu geben?
Der Arzt wird an diesem Nachmittag von einer Sozialarbeiterin begleitet, Ella Tschiftschi. Sie hat ihren Chef als Studentin kennengelernt, weil der ist nämlich nicht nur Arzt, sondern unterrichtet auch soziale Arbeit an der Uni in Wiesbaden. Bevor er heute ins Arztmobil gestiegen ist, hat er 6 Stunden lang Vorlesungen gehalten. Es wird mal wieder ein ganz schön langer Tag werden.
Ich weiß nicht, ob er das in dem Pensum noch so lange weitermachen kann, aber das ist einfach, wenn er irgendwo Ungerechtigkeit sieht oder ja, Menschen, denen nicht geholfen wird, dann ist es so seine Lebensaufgabe, diesen Menschen zu helfen. Weil einfach weggucken und weiterlaufen, das kann man mit dem Gewissen dann nicht vereinbaren. Oder kann er vor allem nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Und er hat ja schon vor über 20 Jahren mit dieser Arbeit angefangen. Ja, das ist seine Lebensaufgabe.
Gerhard Trabert wird 1956 in Mainz geboren. Mit 2 Jahren kommt er ins Waisenhaus. Aber nicht, weil er seine Eltern verloren hat, sondern weil seine Eltern dorthin ziehen. Sein Vater arbeitet dort nämlich als Hausmeister. Später macht er noch Fortbildung und wird auch selber irgendwann Erzieher. Und die Familie wohnt die ganze Zeit auf dem Gelände des Kinderheims.
Ich habe in Erinnerung habe ich eine wunderschöne Kindheit. Ich hatte in meinem Alter immer Spielkameraden. Es war immer was los.
Gerhard Trabert und seine Freunde sind viel draußen, spielen Fußball im Hof oder Cowboy und Indianer. Und im Winter gehen sie rodeln und liefern sich wilde Schneeballschlachten. Klar, solche Dinge sind auf jeden Fall viel lustiger, wenn man sie in einer großen Gruppe macht.
Also ich war immer der Eltern hatte, der irgendwie privilegiert war. Und vielleicht habe ich es genau umgekehrt erfahren, wie wichtig es für mich war, als Privilegierter, dass all die Kids, meine Spielkameraden, all die, die in diesem Heim sein mussten, weil ein Elternteil verstorben war oder beide oder die Eltern nicht in der Lage mehr waren, sich um ihr Kind zu kümmern, dass sie mich respektiert haben, dass sie mich nicht als dem es ja so gut geht, der ja alles hat, ausgegrenzt haben.
Seine Eltern kümmern sich liebevoll um ihn. Er bekommt Geschenke zum Geburtstag und zu Weihnachten und er fährt in den Urlaub. Aber je älter er wird, desto mehr wird ihm eigentlich bewusst, was er hier für ein Glück hat.
Und da hat sich natürlich auch so ein bisschen latent, Schuldgefühl ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ich bleibe dennoch mal bei diesem Begriff ausgeprägt. Ich habe ja nichts dafür getan, dass es mir so gut geht, sondern das war ja Schicksal und ein schönes Schicksal, dass ich Eltern habe, die mich lieben und die für mich da waren. Und dann ständig zu sehen, dass es so viele Kinder gibt, denen es nicht so gut geht. Also die Zeit hat mich in jeder Hinsicht sehr, sehr stark geprägt.
Er beginnt nicht nur zu verstehen, dass es andere Kinder gibt, denen es wesentlich schlechter geht, sondern er kapiert auch, dass es einfach riesengroße Ungerechtigkeiten auf dieser Welt gibt.
Umgekehrt habe ich aber schon auch in der Schule gerade erfahren, wie diese Spielkameraden, mit denen ich tagtäglich zu tun hatte, wie sie benachteiligt wurden in der Schule als die Heimkinder. Wie sehr schnell immer ihnen unterstellt wurde, sie wären schuld an irgendeinem Chaos in der Klasse. Sie hätten gestört, sie hätten irgendetwas falsch gemacht. Ja, da gab es immer wieder Situationen, gerade in der Schule, dass ich erlebt habe, dass meine Kameraden, meine Spielkameraden eben geprügelt wurden und von Lehrern. Und da waren auch, würde ich schon sagen, da waren Sadisten unter den Lehrern, die noch mit dem Stock geschlagen haben, dann so ganz fiese Methoden hatten, irgendwie so den Haaransatz hinter dem Ohr zu nehmen und jemanden zu ziehen. Und das war so schlimm, so entwürdigend und ich habe mich so ohnmächtig gefühlt, wenn sie geschlagen wurden und ich war in dem Klassenraum und hätte am liebsten was getan und ja, da war ich einfach zu ängstlich, noch zu unfähig, ja, da gegen diese Gewalt. Also ich habe mir dann als Kind wohl vorgenommen, ich lasse das als Erwachsener nicht mehr zu. Ich werde etwas gegen diese Ungerechtigkeit tun.
Mitte der 70er Jahre zieht Gerhard Trabert zu Hause aus und beginnt ein Studium. Sozialarbeit an der Fachhochschule in Wiesbaden. In der Uni beschäftigt er sich jetzt mit linken Theorien und in seiner Freizeit, da macht er Leistungssport. Es gibt ein Foto von ihm aus dieser Zeit. Da sieht man ihn als Leichtathlet bei der Europameisterschaft der Junioren. Total durchtrainierter Körper, wuschelige braune Haare, Kotelettenansatz und so ein weiß-rotes Leibchen vorne mit Bundesadler drauf. Um den Hals baumelt die Silbermedaille, die er da gerade für den 4x400-Meter-Lauf gewonnen hat. Er ist ehrgeizig und er ist ein Kämpfer. Nach dem Studium, da ist er inzwischen Mitte 20, hat er seinen ersten Job. Und zwar im Krankenhaus in Rüsselsheim. Er arbeitet dort beim Sozialdienst. Das heißt, er kümmert sich um die psychosoziale Gesundheit der Patienten.
Und wir hatten viele Patientinnen, gerade jüngere Frauen, die halt mit einer Tablettenintoxikation auf Station kamen. Also sie haben in suizidaler Absicht Tabletten genommen. Häufig war das mehr so ein Appell, aber auch, ja.
Aber die Ärzte verstehen diesen Appell nicht oder sie wollen ihn nicht hören. Sie pumpen den Frauen den Magen aus, beobachten die Patientinnen noch ein bisschen, schreiben einen Bericht und dann werden die Frauen wieder nach Hause geschickt.
Und ich wurde fast nie informiert, nur so, wenn es dann um die Entlassung ging. Und dann habe ich mich sehr darüber aufgeregt und habe auch mit den Chefs, mit den Ärzten sehr kontrovers darüber diskutiert und habe gesagt, ich möchte, wenn ein Patient mit so einer psychosozialen Krise scheinbar eingewiesen wird, automatisch als Sozialarbeiter informiert werden, weil das obliegt dann auch meiner Professionalität, hier zu intervenieren.
Er will damit sagen, er findet es einfach nicht richtig, wie sie da im Krankenhaus mit den Patienten umgehen. Er will sich nachhaltiger um die Menschen kümmern. Der junge Sozialarbeiter sagt, wenn man Tabletten schluckt, um sich das Leben zu nehmen, dann müsse man das Problem doch ganz woanders angehen und nicht einfach nur den Magen auspumpen. Aber in der Krankenhaushierarchie ist Trabert eben nur ein kleiner Sozialarbeiter. Und das Sagen haben die Ärzte.
Und da war überhaupt keine Sensibilität. Da war so, ach, das können Sie doch gar nicht und das gehört doch nicht zu Ihrem Aufgabenbereich. Und dann ging es noch so weiter, dass ich gesagt habe, ich möchte bei den Visiten einmal die Woche kontinuierlich teilnehmen. Das wollte man auch nicht. So ungefähr, das ist doch nicht so wichtig, ob der Sozialarbeiter da mitläuft oder nicht. Und ich wusste halt um viele Problembereiche, die die Medizin eben überhaupt nicht abdeckt. Und dann hat man mir wirklich so gesagt, ach, wissen Sie, Sie können das überhaupt nicht beurteilen. Sie sind ja kein Arzt.
Und dieser Satz, der haut rein. Der verletzt ihn und der macht ihn richtig wütend. Aber auf die Wut folgt dann der Trotz.
Und dann sage ich jetzt auch noch, dann habe ich einfach aus Trotz gesagt, okay, jetzt studiere ich Medizin und dann bin ich Arzt und dann kann ich die Sachen beurteilen. Das ist natürlich Quatsch. Ich konnte all die Sachen schon vorher, vor dem Studium beurteilen. Da muss man kein Mediziner sein. Aber natürlich war da schon so ein Beweggrund. Ich würde gern Medizin anders leben wollen. Ich würde gern Arzt werden, um eben ganzheitlicher und wertschätzender Patienten zu begegnen, mit Patienten umzugehen, als ich es damals so in den Krankenhäusern häufig erfahren musste.
Hallo.
Das Arztmobil hält vor einem Postzentrum neben so einer vielbefahrenen Straße.
Ja.
Der Parkplatz ist leer, aber in einem Gebüsch hinter einer Plane treffen wir Nico. Der hatte eine Entzündung am Bein und heute muss der Verband gewechselt werden. Auf dem Unterschenkel hat er so einen tiefroten Fleck, ungefähr so vom Durchmesser wie so ein Tischtennisball.
Ja, super.
Das ist eine Wunde, über die sich jetzt langsam wieder eine feine Schicht frische Haut gebildet hat.
Ich bin an der Brombeer hängen geblieben, da war ein Brombeerstachel drin, habe ich rausgedrückt und dann hat sich das so hart entzündet.
Nico ist braun gebrannt. Jemand, der immer draußen ist, so ein drahtiger Typ mit Käppi. Ich kann schwer schätzen, wie alt er ist. Vielleicht Ende 20 oder schon Anfang 40. Und sowas Alltägliches wie ein Kratzer oder ein Stich kann für Menschen, die auf der Straße leben, ganz schön zum Problem werden.
Vielleicht hat er sich gekratzt oder da war irgendeine Hecke, die vielleicht auch mit Insektiziden besprüht war. Jedenfalls war es schon wohl etwas Banales und das hat sich massiv entzündet. Und ich war kurz davor, ihn auch stationär einzuweisen und habe dann gesagt, jetzt machen wir einen Verband. Und parallel bekommt er ein Antibiotikum, weil es doch sehr kritisch war in meinen Augen. Da spielen auch noch Drogen auch noch eine Rolle, was den Heilungsprozess dann natürlich auch noch hinauszögert.
Aber Nico hat die ganze Sache super ernst genommen und war total zuverlässig. Also was die vereinbarten Termine angeht oder auch den Verbandswechsel und sowas.
Er hat die Medikamente wohl genau so nach Vorschrift eingenommen. Das war super. Und dadurch ging es ihm doch relativ schnell wieder besser. Aber wenn er keine Therapie bekommen hätte und er wäre irgendwo in einer Hecke, in einem Zelt, im Wald, in einem Verschlag, hätte er so vor sich hin vegetiert, dann hätte er daran sterben können, ja.
1983, als Gerd Trabert entscheidet, noch ein Medizinstudium draufzusetzen, da ist er 27 Jahre alt. Er studiert jetzt Medizin in Mainz, bekommt ein Begabtenstipendium und macht 1989 dann seinen Abschluss. Seine Dissertation schreibt er über die Gesundheitssituation und medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen. Und dann fängt er an, als Arzt zu arbeiten, in verschiedenen Krankenhäusern.
Hab dann natürlich auch erfahren, dürfen, was es bedeutet, als Stationsarzt in Hierarchien eingebunden zu sein.
Aber diese Hierarchien, diese sehr durchstrukturierte Krankenhausstruktur, das ist irgendwie nichts für Gerhard Rabert.
Was letztendlich auch da nach 8 Jahren Tätigkeit in einem Krankenhaus dazu geführt hat, dass ich dann auch das Krankenhaus verlassen habe, weil ich gemerkt habe, dass ich mich auch selbst verändere, dass ich nicht die Medizin betreibe, die ich gern betreiben würde, weil ich halt in so eine Hierarchie eingebunden war und vieles nicht umsetzen konnte, was ich gern umsetzen wollte und immer noch will. Deshalb sage ich immer, ich bin primär Sozialarbeiter geblieben. Das ist meine Identität mit einer speziellen Qualifikation in Medizin, also mit meiner Ausbildung auch als Arzt.
Klar, und dieser soziale Aspekt, der bleibt dann für ihn auch weiterhin wichtig. Also zum Beispiel geht er nach seinem Studium eine Weile nach Indien und arbeitet dort in einem Slum. Und dort lernt er so eine ganz besondere Idee kennen.
Dass man dort so ein Konzept hat, dass man in arme Viertel, dass man zu den Lepra-Patienten in die Community gegangen ist, als Arzt, als Ärztin. Also nicht gewartet hat, bis der Patient zum Arzt, zur Ärztin kommt, sondern man ist dorthin gegangen, wo die Menschen gelebt haben.
Und genau dieses Modell will Trabert jetzt übernehmen. Aber nicht in Indien, sondern in Deutschland. Weil er sich denkt, warum gehen immer alle weg, um anderswo zu helfen? Der weiß, auch in Deutschland gibt es noch einiges zu tun. Zum Beispiel für Menschen, die eben auf der Straße leben. Die Idee klingt super, aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Weil das deutsche Gesundheitssystem hat überall Grenzen.
Ich habe dann hier beantragt, dass ich aufsuchend als Arzt tätig sein darf. Aber das wurde am Anfang nicht akzeptiert. Da war immer das Argument, Sie dürfen als Arzt nicht umherziehend.
Warum nicht?
Ja, das ist so aus dem Mittelalter, Quacksalbertum. Ich darf nicht als Arzt offensiv meine Hilfe anbieten, sondern ich muss warten, bis der Patient meine Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Es sei denn in Notfallsituationen.
In Deutschland hat eben alles seine Regeln. Selbst dann, wenn jemand einfach nur helfen und Gutes tun möchte. Gerhard Trabert verhandelt also mit Behörden und mit Krankenkassen. Und es dauert insgesamt 1 Jahr, bis schließlich alle von seiner Idee überzeugt sind.
Und dann war es die Kassenärztliche Vereinigung Rheinhessen hier, die erste in Deutschland, die einem Arzt mir eine Ermächtigung ausgestellt hat, dass ich wohnungslose Menschen medizinisch in dieser Art und Weise behandeln darf.
Da war der Mann immer, der hat lange hier gelegen und der andere, der hat immer da gelegen. Das sind dann immer so auch Erinnerungen, ja, an Menschen, die ihren Platz irgendwo hatten. An dem Eingang zum Beispiel war immer ein Mann, der ist aber leider vor einem halben Jahr verstorben.
Er zeigt auf einen Eingang am Mainzer Dom.
Das weiß ich noch, was das für ein Kampf war, im wahrsten Sinne des Wortes, ihn zu überzeugen, dass er nicht mehr auf der Straße leben kann, dass er zu krank, zu alt ist. Und dann hat er schließlich eingewilligt und war dann jetzt die letzten Jahre in einem Wohnheim, in der Wohngruppe. Und ich glaube, er hat sich da einigermaßen wohlgefühlt.
Gerhard Trabert hat das Arztmobil geparkt und schaut jetzt noch kurz an Plätzen vorbei, von denen er weiß, dass dort immer einige Patienten sitzen. Zum Beispiel die Frau im Rollstuhl, die auch Trabert kaum versteht, weil sie so einen lokalen Dialekt spricht und extrem leise nuschelt. Oder die junge Frau mit dem Hund. Viele sind super dankbar für seine Hilfe. Aber es gibt eben auch das Gegenteil.
Es ist immer so die Grenzwanderung, wir wollen niemanden entmündigen. Jeder soll und darf selbst entscheiden. Aber natürlich sind wir dann manchmal schon so sehr ambivalent, wenn wir um die Gefahren wissen. Und dann das Gefühl haben, dass derjenige sich so verweigert und vielleicht gar nicht so einschätzen kann, wie gefährlich es für ihn ist. Aber viele wissen auch, wie gefährlich es ist. Und sie entscheiden sich trotzdem für diese Form des Lebens.
Und da muss man irgendwie auch als jemand, der helfen will, damit klarkommen, ne? Dass diese Entscheidung dann getroffen wird, oder?
Das ist genau der Punkt, dass wir das dann auch akzeptieren müssen, ja.
Gerhard Trabert will helfen. Er hat das zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Er hat dafür gegen Behörden und Ärzte gekämpft. Und er hat jenseits der Krankenhaushierarchie seinen Platz gefunden. Um Menschen zu behandeln, die ansonsten kaum Zugang zu medizinischer Hilfe hätten. Menschen, die in unserer Gesellschaft ganz weit an den Rand gerückt sind. Trabert will ihnen mit seiner Arbeit auch ein Stück Würde zurückgeben, weil alle Menschen gleich sind und jeder Hilfe verdient. Aber manchmal sind es eben nicht die Behörden oder die Politiker oder die Strukturen, gegen die Trabert ankämpfen muss. Manchmal scheitert er genau an diesen Menschen, wenn sie nämlich jede Hilfe ablehnen.
Also wenn wir den Eindruck haben, derjenige weiß schon genau, was er sagt, was er will. Und dann müssen wir eben auch so einen Weg akzeptieren. Und das ist nicht einfach, ja, weil wir natürlich auch dann einfach Angst um diesen Menschen haben. Aber ich glaube ja auch, dass für viele wohnungslose Menschen diese Wohnungslosigkeit und diese Form des Lebens eine Art von chronischem Suizid ist. Und das macht natürlich auch sehr traurig und nachdenklich. Irgendwie versagen wir da auch als Gesellschaft, in meinen Augen.
Der Arzt untersucht, verbindet Wunden, verschenkt Magnesiumtabletten und warme Socken. Und er zeigt den Menschen, dass sie es wert sind, egal ob sie Alkoholiker oder drogensüchtig oder obdachlos sind. Seine Mitarbeiterin Ella Tschiftschi weiß, warum er immer weitermacht.
Ich glaube, wenn einem Patienten geholfen ist und der wieder krankenversichert ist und es gesundheitlich auch wieder bergauf geht, dann ist es ein Erfolgserlebnis mehr, als wenn man dieser Person nicht helfen würde. Und das motiviert dann auch immer wieder, neue Patienten aufzunehmen und zu gucken, wo man helfen kann.
Gegen 19 Uhr sind Gerd Trabert und Ella Tschiftschi an diesem Tag mit der Arbeit im Arztmobil fertig. Die Sozialarbeiterin hat Feierabend und der Arzt muss noch ein bisschen weiterarbeiten. Der ganze Papierkram wartet noch auf ihn.
Danke an Vera Pache für diese Geschichte und danke an Gerhard Trabert für seine wundervolle Arbeit, die er da leistet. Julia, eine Sache, die ja wirklich irritiert ist, an der Geschichte jedenfalls, mich hat es auch nochmal irritiert, dass so viele Menschen durchs System fallen. Also ich wusste, das gibt es ab und zu, dass Leute nicht versichert sind aus irgendwelchen Gründen, aber wir haben ein Gesundheitssystem, in dem gibt es eigentlich Versicherungspflicht. Und wie kann es sein, dass dann doch so viele Menschen nicht versichert sind?
Ja, die Versicherungspflicht, also für die Krankenkasse, die gibt es jetzt in Deutschland schon seit 2009, also fast 10 Jahre. Und trotzdem gibt es hier bei uns, also zumindest ist das die Zahl, die ich von 2015 gefunden habe, rund 80.000 Menschen ohne Krankenversicherung. Und die Gründe dafür sind total unterschiedlich. Also das können zum Beispiel Menschen sein, die einfach illegal in Deutschland leben.
Klar, die gehen nicht ins System. Das wäre
genau, die kommen gar nicht ins System. Aber es können zum Beispiel auch Selbstständige sein. Für die ist ja die Krankenkasse oft eine teure Sache. Und wenn du jetzt selbstständig bist und nur sehr, sehr wenig verdienst, dann musst du das trotzdem komplett bezahlen. Und es kann schon mal sehr teuer werden, weshalb vielleicht manche dann einfach drauf verzichten.
Hm. Aber wenn das jetzt passiert, ne? Wenn man dann einmal raus ist aus dem System und wieder rein will, geht das? Und was müsste man dann beachten?
Das geht, aber auch das kann teuer werden, weil manchmal muss man für die Zeit, in der man nicht versichert war, sozusagen nachbezahlen. Es gibt aber Möglichkeiten von Sonderregelungen mit den Krankenkassen. Und ich denke, das ist dann auch sowas, worum sich dann wahrscheinlich Gerhard Trabert und seine Mitarbeiterinnen kümmern. Denn die versuchen ja auch eben, die Leute wieder in die Krankenkasse reinzubringen.
Hm. Wobei man ja sagen muss, eigentlich würde man denken, da muss sich an der Stelle der Staat wirklich vielleicht mehr kümmern. Das war's schon mit Ausgabe 170 der 100. Vielen Dank an Linus Lühring, der uns Jochen Hemlepp vorgestellt hat und vielen Dank an Vera Pache für die Geschichte von Gerhard Trabert. Danke an Norman Wollmacher, Nastja Nürnberg, Steffi Brück und Andi Fulford, die die Beiträge und diese Ausgabe zum Klingen gebracht haben. Danke an Julia Rosch und Martin Krinner für die Redaktion dieser Sendung und vielen lieben Dank euch, dass ihr mal wieder dabei wart. Ihr wisst ja, wir freuen uns sehr über Feedback, über Kritik, über Lob, über Anregungen. mail@deutschlandfunknova ist die Adresse dafür. Dahin schickt ihr bitte auch eure Geschichten, von denen ihr sagt, die sollten mal erzählt werden hier in der 100. Die nächste frische 100 gibt es dann zum Thema Menschen und Tiere. Wenn euch gefällt, was ihr so bei uns auf die Ohren kriegt, dann erzählt es doch bitte weiter. Wir freuen uns sehr über zum Beispiel Sternchen bei iTunes, über Rezensionen, aber auch über Werbung bei Twitter, Facebook und sagt doch den Leuten einfach, was es hier zu hören gibt. Würde uns freuen. Habt eine wundervolle Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Ja, es gibt da eine Parallele zwischen Jochen Hemlepp und mir. Er war 16 und hat damals zu Weihnachten von seinen Eltern das Buch bekommen, was alles ausgelöst hat, seine Faszination für die Geschichte von Mallory und Irvin. Und ich war 1999 auch so, 15, 16, habe von meinen Eltern auch ein Buch zu Weihnachten bekommen. Und das war eben das Buch, was Jochen Hemleb über die Expedition geschrieben hat, bei dem Mallory gefunden wurde. Ich habe ihm damals eine Mail geschickt und habe ihn gefragt, was glauben Sie, haben die beiden es nach oben geschafft? Und er hat mir ziemlich schnell geantwortet, er weiß es nicht. Und jetzt habe ich das Buch wieder im Schrank gefunden bei einem Umzug und deswegen habe ich ihm wieder eine E-Mail geschrieben und ihn gefragt, ob ich ihn mal besuchen darf und ja, seine Geschichte erzählen kann.
Ich habe die Geschichte über Gerhard Trabert erzählt, den Arzt für obdachlose Menschen. Und klar, es ist beeindruckend, was der alles macht und wie sehr der sich irgendwie aufopfert, um anderen zu helfen. Aber auf einer Autofahrt hat er mir erzählt, dass auch er einfach mal schlechte Tage hat. Ganz normal, wie jeder Mensch.
Ja, aber auch ich habe meine guten, meine schlechten Tage. Ich weiß noch, einmal hat ein Mann mal zu mir gesagt, ein Wohnungsloser, ey Doc, was ist mit dir heute los? Du brauchst, glaube ich, mal eine Pause. Und zuerst habe ich gedacht, was nimmt der sich heraus, mir das so zu sagen? Und dann habe ich gedacht, oh, er hat vollkommen recht. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben recht, ich bin heute genervt, ich bin nicht gut drauf. Das stimmt, ich brauche eine Pause. Tschüss.
Ach übrigens, wenn ihr noch mehr wollt und vielleicht noch mehr Geschichten haben wollt von Menschen, die sich einer Sache verschrieben haben, dann würde ich euch gerne eine empfehlen, eine Geschichte, die aus der 100 ganz am Anfang stammt, aus einer der ersten Ausgaben. Da habe ich mit Wolfgang Käs gesprochen, Lokalreporter in Bonn beim Generalanzeiger. Und Wolfgang Käs, der stößt rein zufällig auf eine Geschichte, die ihn nie wieder loslässt.
Das Amtsgericht Rheinbach schickte per Post eine amtliche Bekanntmachung an uns, die dann versehentlich nicht sofort in der Anzeigenabteilung landete, wo sie hingehört hätte, sondern in der Redaktion auf meinem Schreibtisch. Und da stand so etwa sinngemäß, dass eine gewisse Gertrud Gabriele Ulmen sich doch bitteschön binnen Frist im Amtsgericht Zimmer 207, erster Stock, melden solle, weil sie anderenfalls für tot erklärt wird.
Wolfgang klärt dann einen Kriminalfall. Die ganze Geschichte, die hört ihr in 100, Ausgabe 7, verschwunden.
Deutschlandfunk Nova, 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.